Die letzten Jahre habe ich sehr viel damit verbracht, dem Krieg und der Gewalt aus dem Weg zu gehen, es zu verdrängen. Es war einfach stärker als ich. Die Depressionen, die ich hatte, waren stärker. Ich habe alles verdrängt. Das waren 4 oder 5 Jahre meines Lebens im Krieg. Ja, und für mich war das zusammengepresst auf wirklich wenige Schlüsselereignisse. Alles andere war aus meinem Kopf verschwunden. Das ist auch ein Teil davon, warum ich auch nie hier zum Psychologen gegangen bin.
Wladimir Stanković kämpfte in den Jugoslawienkriegen auf kroatischer Seite. Mit 25 Jahren empfand er das als seine patriotische Pflicht. Er war als Waffenlieferant an der Front, war Sprengstoffexperte, hat Minen verlegt. Gegen seinen Widerstand, sich daran zu erinnern, bricht die erlebte Kriegsgewalt auch heute noch in sein Leben ein. Oft fühlt er sich von Gefahren bedroht, die es inzwischen gar nicht mehr gibt. Dann geht er in Berlin keine Straße entlang, ohne mit raschen Blicken hinauf zu den Dächern zu checken, ob da auch keine Scharfschützen liegen.
Also wenn ich mich schlafen lege, bin ich wie ein wildes Tier. Ich muss berücksichtigen, dass ich eine Fluchtmöglichkeit habe. Ich muss das Gefühl der Sicherheit haben. Das heißt, geschlossene Räume sind für mich eigentlich tabu. Also in einer Wohnung habe ich immer, bis heute, habe ich immer das Gefühl, jemand kann jetzt durch Fenster oder einfach die Tür eintreten, jemand kann rein. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit. Das geht so weit, dass ich im Café immer so sitze, dass ich entweder hinter oder vor der Eingang in meinem Auge behalten kann. Wenn ich irgendwie ins Kino gehe oder wenn ich an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehme, dann sitze ich immer hinten am Ausgang. Das heißt, das Gefühl der Sicherheit ist sehr präsent, was aber dann die Außenstehenden überhaupt nicht verstehen können.
Wir nennen das, diese Betroffenen kommen aus der Lage nicht heraus.
Klaus Barre ist Psychologe und leitet das Traumazentrum der psychiatrischen Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg. Er behandelt kriegstraumatisierte Soldaten, die wie in einem Zangengriff unter dem Einfluss vergangener Kriegserlebnisse stehen. Einer von ihnen berichtete ihm Folgendes.
Während der Therapie dürfen die Patienten häufig am Wochenende nach Hause fahren. Als er zurückkommen will hier nach Hamburg, lässt er sich von seinem Sohn bringen, geht hier am Hauptbahnhof zu McDonald's. Dort sind einige, sagen wir mal 7, 8 etwas balkanesisch aussehende Männer. Und er schubst seinen Sohn in eine Ecke, geht in die Knie, so die Hände in Vorhalte, als wenn er die Pistole in der Hand hat und sagt, sicher du da. Und erst in dem Augenblick fällt ihm auf, er ist bei McDonald's in Hamburg. Was ihn natürlich enorm verstört hat. Denn wer, nicht mal er selber, glaubt sich, dass das noch normal ist.
Traumatologen stellen einen Zusammenhang her zwischen der Intensität und Dauer erlebter Angst und Hilflosigkeit und der anschließenden traumatischen Langzeitwirkung. Mit der Rückkehr in eine zivile, vergleichsweise friedliche Welt tritt auch die Stressursache in den Hintergrund. Manche Betroffene erholen sich rasch, ihre Stressreaktionen vergehen. Andere leben in einer ständigen Wiederholung erlebter Bedrohung auch in der Gegenwart. Traumatisierte reagieren auf aktuelle Stimuli mit einer gefühlsmäßigen Intensität, die eigentlich in die Vergangenheit gehört. In der Gegenwart nicht nur wenig von Nutzen ist, sondern auch befremdlich und unangemessen erscheint. Sie überreagieren. Sie leben wie auf einem Pulverfass. Für einen Traumatisierten kann ein Tag voller Auslöser für einen neuen Affektsturm sein. Diese Auslöser nennt Klaus Barre Trigger.
Das können natürlich Trigger sein, die direkt auf das Ereignis Bezug nehmen, also beispielsweise im Fernsehbericht. Das können aber auch Trigger sein, die durch ihre schiere Intensität wie Lautstärke, grelles Licht, unübersichtliche Situationen, viele Menschen auf einem Haufen, also alles, was auch sonst als bedrohlich erlebt würde, aber unterschwellig, wird jetzt überschwellig. Und wenn es erstmal überschwellig geworden ist, dann gerät es in den Bereich einer Affektstärke, die für die Betroffenen spürbar wird und diese belastet, weil sie sie kontrollieren müssen. Denn es gibt keinen Grund, weil Menschen meinetwegen zu 100 oder 200 in einer Bahnhofshalle sind, jetzt aggressiv zu werden.
Jeder von uns ist mal wütend oder irgendwas hat uns geärgert und dann geht es auch wieder vorbei. Bei mir sind das dann aber Situationen, wo ich keine Kraft oder auch keine Mechanismen mehr habe, das zu regeln. Manchmal waren das auch abstruse Situationen, dass ich mich mit allen Leuten in der U-Bahn prügeln wollte. Mit allen, die da waren. Und an der Tür stand und gesagt habe, so, wer ist der Nächste? Und dann geht es in einen Zustand über, wo ich wahrnehme, was für mich sehr, sehr schlimm ist, dass mein Ich die Kontrolle verliert. Also da kommt irgendwas anders in mir hoch, was ich nicht benennen oder bezeichnen kann, was ich nicht mal weiß, ob ich das bin. Und das ist auch ein Gefühl der totalen Angst, dass meine Persönlichkeit sich auflöst, dass irgendetwas anders von mir Besitz ergreift.
Um sich und andere vor diesem Etwas in ihm, das er manchmal auch Monster nennt, zu schützen, ließ sich Wladimir Stankovic schon mehr als einmal in die Psychiatrie einweisen und mit Medikamenten ruhigstellen. Wladimir Stankovic führt ein Leben mit allen im offiziellen Diagnosehandbuch beschriebenen Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Dazu gehören auch Intrusionen, ungewollte Rückerinnerungen. Im Krieg war Wladimir oft wie gelähmt, empfand nicht einmal Todesangst. Eingefrorene Szenen tauten später erst auf, hören bis heute nicht auf, sich vor seinen Augen immer neu abzuspielen. Seit 10 Jahren ist sein Schlaf-Wach-Rhythmus verschoben. Weil ihn Albträume quälen, hat er sein Arbeitsleben als Freiberufler in die Nacht verlegt. Was andere Schlaf nennen, sind für ihn wenige Dämmerstunden, am Morgen und über den Tag verteilt.
Albträume sind im Hinblick auf ihre Realität für mich sehr schrecklich, weil sie für mich keine Träume sind. Für mich ist es Realität. Ich träume von Abschlachten, von abgeschnittenen Köpfen, von abgeschnittenen Brüsten, vom Blut. Ich wache auf und ich kann das Kupfer, so kupferartiges Geruch, dieses kupferartige Blutgeruch, habe ich dann in der Nase, wenn ich aufwache. Ich bin dann im Zimmer oder ich gehe irgendwie raus, aber die Realität war vor kurzer Zeit eine ganz andere. Und dann muss ich Konzentration und Kraft dafür aufwenden, meine Wahrnehmung anzupassen. Also zu akzeptieren, dass ich jetzt auf der Straße bin und nicht im Krieg. Meine Wahrnehmung so zu schärfen, dass jetzt keinem hier um die Ecke irgendwie Kopf abgeschnitten wird, dass eben kein Blutgeruch in der Luft liegt. Und so ist es oft für mich schwer, zwischen diesen Realitäten zu unterscheiden.
Es gibt in der Traumaspeicherung, nennen wir es mal so, eben sozusagen keine Zeitraumachse. Das Trauma ist zeiträumlich ungebunden, ne, fixiert und kann jederzeit und überall getriggert, ausgelöst, angesteuert werden und zu Symptomen führen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass bei der Bearbeitung des Traumas das Trauma auch in einen raumzeitlichen Zusammenhang gestellt wird. Das heißt, dass sozusagen das Gehirn wieder unterscheiden kann zwischen Reerinnerungen und der Realität, zwischen heute und damals, zwischen hier und dort. Eine Patientin, die im Kosovo traumatisiert worden ist, die hat während einer Sitzung plötzlich wie Sterntaler zum Himmel aufgeguckt und gesagt, ich bin ja gar nicht mehr im Kosovo, als wenn sie aufgewacht wäre.
Ein Trauma ist als ein belastendes Ereignis definiert, das die menschlichen Stressbewältigungsmechanismen überlastet und sprengt und vor dem es kein Entkommen gibt. Das Entsetzliche schockiert, sprengt unseren Werterahmen, kann also nicht in bereits vorhandene Erfahrungen eingeordnet werden. Also spaltet unser Gehirn das Erlebte als nicht integrierbar ab. Das Furchtbare ist nun gebannt. Es ist abgekapselt und eingefroren, unter Umständen sogar dem Bewusstsein entzogen. Es ist zum Trauma geworden. Klaus Barre wählt als Beispiel eine junge Sanitäterin im Kosovo, der ein Minenunfallopfer zur Erstversorgung anvertraut wurde. Ein schreiendes Kind, 4 Jahre alt, mit Minensplittern übersät, das in ihren Armen stirbt.
Und dann können Sie sich vorstellen, dass nachdem das Kind gestorben ist, dass, und das ist typisch, nicht nur intrusive Bilder auftreten, nicht nur Albträume, nicht nur ein erhöhtes Erregungsniveau, nicht nur ein Rückzug von allen anderen, weil das nicht mitteilbar ist, sondern dass diese Menschen, um ihre Verzweiflung und ihre eigene Hilflosigkeit nicht so intensiv erleben zu müssen, Schuldgefühle entwickeln. Schuldgefühle, die sich darauf beziehen, vielleicht nicht alles getan zu haben, was menschenmöglich gewesen wäre, um dieses kleine Kind zu retten. Ganz konkrete Schuldgefühle, die auch eine Funktion haben, denn sie halten das Gefühl von Hilflosigkeit angesichts von Not in Schach. Denn wenn ich Schuld habe, dann habe ich wenigstens die Option, dass ich etwas hätte tun können. Denn sonst könnte ich ja keine Schuld haben.
Der Anblick von Toten ist schrecklich und das Geruch, was dazu kommt. Aber das meist Schreckliche ist Opfer, die noch leben und total verstümmert sind, und Kinder. Das ist das meist Schreckliche. Kinder und alte Leute, die nichts dafür können, aber damit konfrontiert werden. Und ein toter Mensch, der ist tot. Okay, da kann ich nichts mehr machen.
Harold Jacobs, Offizier der niederländischen Streitkräfte, ging Anfang der 90er Jahre als UN-Blauhelmsoldat nach Bosnien. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, Massengräber zu verifizieren. Er war Anblicken ausgesetzt, die ihm die Sprache verschlugen. Inzwischen zielen militärpsychologische Stresskonzepte systematisch auf die Fähigkeit der Soldaten ab, Gefühle in Worte zu fassen, Angst, Entsetzen und Wut zum Ausdruck zu bringen. In vorbereitenden Übungen auf einen Auslandseinsatz sollen Soldaten ihr Gefühlsspektrum kennenlernen und in einem abschließenden Gespräch reflektieren. Sie lernen, auf Kollegen zu achten, die still werden, sich zurückziehen, den Anschluss an die anderen verlieren. Tatsächlich konnte Harold Jacobs sein seelisches Gleichgewicht bewahren, indem er sich nicht isolierte, sondern mit seinen Kollegen sprach und in Verbindung blieb.
Ich habe mich vorgenommen, alles, was ich erlebte und gesehen habe, aufzuschreiben. Aber nach 2 Wochen habe ich damit aufgehört, weil meine Frau gefragt hat, wenn du zurückkommst, will ich alles lesen. Und das war für mich, okay, ich schreibe nichts mehr auf. Jeder Abend Nachrichten sah man, Tote, Verwundete, Explosionen, was alles sah man auf dem Fernsehen. Und sie wusste nicht, dass in meisten Fällen ich da auch war. Und dass ich auch manchmal in Lebensgefahr war. Und ich wollte, dass sie zu Hause ruhig bleiben könnte. Und wenn ich dann all die schrecklichen Dinge zu Hause erzähle, dann hat sie kein Leben. Ich habe nie alles erzählt. Nein. Man kann nur mit Leuten darüber sprechen, die in derselben Situation gearbeitet haben.
Ins Hamburger Traumazentrum kommen manche Soldaten auch deshalb, weil ihre Ehefrauen sie schicken, die Anzeichen einer Veränderung wahrnehmen. Kriegstraumatisierte entwickeln immer ähnliche Symptome. Den Wunsch nach Gefühlsbetäubung durch Alkohol oder andere Drogen. Sie werden wortkarg, ziehen sich zurück, versuchen allem aus dem Weg zu gehen, was an das Schreckliche erinnern könnte. Manche sinken ab in die Depression. Andere werden reizbar und tun sich schwer, die Rolle des Vaters in der Familie wieder einzunehmen. Im Umgang mit widerborstigen Kindern können sie ihre Gefühle nicht mehr im Gleichgewicht halten. Viele Heimkehrer werden in ihren Familien zu Fremden. Von 18 Kollegen, mit denen zusammen Harold Jacobs in den Bosnien-Einsatz ging, ist keiner seelisch unbeschadet zurückgekehrt. Er fühle sich heute als einziger aus der Gruppe psychisch stabil. Für den Ausdruck seines Innenlebens wählt Harold Jacobs das Bild eines verschlossenen Schranks. Hier habe alles Grässliche, was er gesehen und erlebt hat, seinen Ort und seinen Platz gefunden.
Wenn ich sehe, dass sehr viele von diesen Leuten allerhand Probleme gehabt haben, nicht mehr verheiratet sind, sehr viel Alkohol nutzen, nicht mehr im Armee sind, weil die das nicht verarbeiten konnten, was die mitgemacht haben, dann sehe ich mich selber als eine Ausnahme. Ich bin noch immer Soldat und in der Job, den ich jetzt habe, als Bataillonskommandeur in einer Friedensmission, ich denke nicht, dass es ein schöneres Beruf gibt, weil es mir so viel gibt an Arbeitsfrieden und wirklich Sinn hat für die Leute, wofür wir unsere Arbeit machen müssen. Aber wenn ich jetzt in eine neue Friedensmission gehe, dann ist es möglich, dass die Schrank aufgeht und dass nur ein kleines Ding reicht, um das Ganze, was im Schrank ist, rauszuholen. Und dann liegt das alles durcheinander und dann heißt das Stress. Und das kann jeder, kann das passieren.
Wladimir Stankovic hat lange gebraucht, nun sucht er den Sinn in der Umkehr, in einer Art Reinigung. Er will in den Kosovo fahren, eine wieder kriegsbedrohte Region. Vielleicht, sagt Wladimir Stankovic, brauchen die Menschen dort seine Hilfe.
Die Gewalt, die mir angetan wurde, die ich erlebt habe und die ich auch selber anderen angetan habe, diese Gewalt, anstatt an meinen Kräften zu zehren, um mich aus der Bahn zu werfen, mit dieser Gewalt und mit diesen Erlebnissen kann ich Frieden schließen. Die ganze Energie, die ich jahrelang verschwendet habe, um das alles zu unterdrücken, zu vergessen, von mir zu weisen. Aus dieser Energie könnte ich tatsächlich Gutes hervorbringen. Ich werde also versuchen, endlich wieder jemand zu sein,